HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Axel Hacke. Ich heiße Karin Röder. Axel Hacke ist Journalist, Kolumnist, Schriftsteller. Früher sprach er mit einem Kühlschrank namens Bosch über seine Erlebnisse. Er schrieb den kleinen Erziehungsberater. Von ihm stammen so wunderbare Kolumnen wie Das Beste aus aller Welt und lustige Bücher wie Der weiße Neger Wunderbar. Und zurzeit ist er auf Lesereise mit seinem aktuellen Buch und das heißt Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Herzlich willkommen, Axel Hacke.
Ja, grüß Gott.
Herr Hacke, Ihr Protagonist, der hat eine Art Begegnung der dritten Art mit einem älteren Mann. Der schubst ihn von einer Parkbank, dann wieder trifft er ihn am Altglascontainer, wo der Mann einige Champagnerflaschen entsorgt. Und sie entlarven diesen Mann schließlich, beziehungsweise er erzählt es ja auch selbst, als Gott. Und offensichtlich ist dieser Gott enttäuscht von der Welt, denn sonst würde er sich ja gar nicht so menschlich benehmen.
Ja, diese Vorstellung hatte ich schon lange, eigentlich schon als Jugendlicher. Ich hatte immer so die Idee von Gott als einem etwas melancholischen älteren Herr, der von seinem eigenen Werk ein bisschen enttäuscht ist und eigentlich, weil es sein Hauptwerk ist, neben anderen Universen, die er auch noch gemacht hat, die aber ein bisschen kleiner sind, hatte er sich das alles etwas toller vorgestellt. Und wie das so ist, wenn man älter wird, man fängt ein bisschen an zu hadern, vielleicht auch mit dem, was man gemacht hat oder vielleicht auch eben gerade nicht gemacht hat. Und diesen Typus, diesen Mann, den ich mir immer vorgestellt hatte, den, ja, als Autor hat man manchmal solche Figuren irgendwo rumstehen und schreibt aber nichts über die. Und so, als dann diese Attentate in Paris passierten, Charlie Hebdo, Bataclan und so, da habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, dass man dem mal ein paar Fragen stellen müsste.
Sie hatten ja auch schon mal eine Kolumne geschrieben in 2015.
Ne? Ja, genau. Damals habe ich eben gedacht, so, jetzt machen wir mal so eine Kolumne und lassen den da auftauchen. Und eigentlich ist aus dieser Kolumne heraus dann auch die Idee für dieses Buch entstanden.
Ja, die Tage, die ich mit Gott verbrachte, heißt dieses Buch. Jedenfalls beschreiben Sie Gott so als einen älteren Mann mit grauem Mantel, etwas längeren Haaren. So könnte man sich ihn vorstellen, ja. Und der hat das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben mit der Welt. Und dann sucht er Trost bei den Menschen. Das ist ja dann die umgekehrte Rolle. Normalerweise suchen ja die Menschen Trost bei Gott.
Ja, das ist genau das Thema des Buches, nicht? Der taucht da also auf. Sie haben ja schon erzählt, der schubst da den Erzähler von der Parkbank, eigentlich um ihm das Leben zu retten, weil da schmeißt jemand was aus dem Fenster,
ein Globus, ne?
Wird da in so im Rahmen eines Ehestreits aus dem Fenster geworfen und landet genau an der Stelle, wo er eben noch saß. Also er hat ihm das Leben gerettet. Aber da weiß er ja noch nicht, wer das ist, dem er da begegnet ist. Und der ist dann auch wieder weg, also verschwindet wieder. Aber sie begegnen sich da im Viertel immer wieder. Und erst so im Laufe der Erzählung stellt sich halt heraus, wer das ist. Und im Laufe der weiteren Geschichte stellt sich dann heraus, warum er eigentlich da ist. Nämlich, weil er, ja, er sucht eigentlich nicht nur Trost, sondern sogar noch ein bisschen mehr. Eigentlich sowas wie Verzeihung. Er sucht so eine Art Aussöhnung mit dem, was er da gemacht hat. Denn man muss ja feststellen, dass es da vieles gibt, was zu beklagen ist, nicht? Und, stellt sich die Frage, warum hast du das Böse, oder haben sie, er sieht es, der Erzähler sieht es, Gott natürlich, warum haben sie das Böse geschaffen? Und da muss er natürlich dann auch entsprechende Antworten geben.
Er wundert sich ja selbst oder bereut es ja selbst in der Geschichte, dass er das Böse geschaffen hat, über das, was er angerichtet hat, so ist, glaube ich, die Formulierung. Nur im weiteren Verlauf der Geschichte wird ja klar, warum er auch das Böse geschaffen hat.
Ja, seine Antwort ist, wenn es das Böse nicht gibt, dann weiß man auch nicht, was das Gute ist. Also das ist ja sozusagen die Situation, vor die sich der Mensch dann gestellt sieht. Nicht? Er muss erkennen, was ist böse, was ist gut. Wie stelle ich mich dazu? Also das ist ja das, wozu der Mensch dann aufgefordert ist, sich auch zu entscheiden für sich selber, was ist aus meiner Sicht gut und was ist böse.
Und so ist aus der SZ-Kolumne Gespräche mit dem alten Herrn Gott, der gerade keine gute Laune hat, eine längere Geschichte geworden, ein Büchlein von circa 100 Seiten und das heißt Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Axel Hacke hat es geschrieben und dieser Gott besucht ja dann den Protagonisten irgendwann auch zu Hause. Er klingelt immer wieder in den unmöglichsten Momenten, meldet sich natürlich vorher gar nicht an. Ist das auch so ein Gefühl, Herr Hacke, dass Sie überfällt, so in den Momenten, wo Sie es vielleicht gar nicht brauchen können oder wo Sie gar nicht dran denken können, dass Ihnen vielleicht nicht Gott begegnet, aber so eine Art melancholischer, nachdenklicher Anflug, den Sie dann haben?
Ja, die Dinge kommen immer dann, wenn man sie gar nicht unbedingt braucht, nicht? Und wenn man bereit ist, darüber nachzudenken, dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht. Also das ist ja oft im Leben so, dass die Dinge dann passieren, wenn man nicht drauf eingestellt ist, nicht? Man rechnet ja immer mit allem Möglichen und das passiert dann nie, dafür passieren ganz andere Dinge. So ist das natürlich in so einer Geschichte auch. Ja.
Auch die Erkenntnisse, die man durch etwas gewinnt.
Ja, ich meine, das ist so ein Buch, das hätte ich vor 20 Jahren so nicht schreiben können. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen haben vom Leben, da muss man ein bisschen mehr erlebt haben, ein bisschen mehr nachgedacht haben, als man das vielleicht mit 35 oder 40 gemacht hat, ist mein Empfinden jedenfalls. Und ich habe das Buch ja gemacht zusammen mit dem Michael Sowa, dem Maler, der das eben ausgestattet hat mit seinen Bildern. Und das war auch so ein Gedanke. Ich habe vor 25 Jahren mein erstes Buch zusammen mit Michael Sowa gemacht. Er hat ganz viele Bücher von mir illustriert. Und das war Der kleine König Dezember damals, war eigentlich der Anfang.
Schon 20 Jahre ist das her, nicht
ja,
zu fassen.
Ja, schon verdammt lange her, ja. Und das war eben so etwas, was ich auch wollte, nicht? Man denkt ja als Autor manchmal auch so von der Form her oder wie soll so ein Buch sich anfühlen, wie soll das aussehen und so. Und ich wollte mal wieder so eine erzählte Geschichte mit den Bildern von Michael Sowa haben.
Axel Hacke und Michael Sowa haben dieses Buch gemacht, der eine geschrieben, der andere die Zeichnungen dazu. Heute ist Axel Hacke zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und dieser Zeichner Michael Sowa, mit dem Sie schon so lange zusammenarbeiten, Herr Hacke, der hat ja, so scheint es mir zumindest, dem Protagonisten in dem Buch, der sieht Ihnen ähnlich, während der Mann, unter dem er sich Gott vorstellt, ihm selbst ähnlich sieht.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Zunächst, aber es haben mittlerweile eine Menge Leute gesagt. Ja. Wobei, man muss sagen, der Michael Sowa ist ein bisschen kleiner. Also wenn man die auf dem Bild sieht, dann sind die ungefähr gleich groß. Ich glaube, Gott ist sogar ein kleines bisschen größer als der Erzähler. Aber Michael ist einen guten Kopf kleiner als ich. Aber sonst haben Sie vollkommen recht. Er sieht dem erstaunlich ähnlich. Und so im Laufe der Jahrzehnte sind wir gute Freunde geworden, wobei wir eigentlich ganz unterschiedliche Typen sind. Also Michael ist tatsächlich so etwas der Maler, der Bohem, der oft auch nachts arbeitet und so. Ich bin ganz anders.
Wie sind Sie?
Disziplinierter. Michael ist auch diszipliniert, aber anders. Aber ich bin eigentlich so ein Tagarbeiter. Ich bin wirklich so ein ins Bürogeher, der morgens um 8:30 im Büro sitzt, jeden Vormittag schreibt und am Nachmittag andere Sachen macht und abends wieder nach Hause geht, wenn ich keine Lesungen habe. Das ist natürlich was anderes.
Ja. Zurzeit sind Sie ja unterwegs auf Lesereise, Axel Hacke, mit diesem Buch, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Und wenn Michael Sowa dieses Buch illustriert, wie alle Ihre Bücher, Sie sagten ja, Sie arbeiten seit 25 Jahren zusammen, wie kommen Sie dann zusammen? Hat der eine eine Idee, also Sie in dem Fall die Geschichte und Sie erzählen sie ihm und der Zeichner, der Maler Sowa überlegt sich dann was dazu? Oder ist es auch umgekehrt, dass er manchmal so eine Bildergeschichte hat und Sie bittet, schreibt doch mal eine Geschichte dazu?
Nee, es ist so, dass ich schreibe und er malt. Also so ist es eigentlich immer gewesen. Ich schreibe ohnehin sehr bildhaft, also da sind viele Bilder auch schon drin, aber ich denke natürlich jetzt oft beim Schreiben auch schon daran, das könnte ein Bild für Michael sein. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen so einen Prozess, dass er dann auch mal sagt, also zum Beispiel ist auf dem Titelbild ein rauchender Hund zu sehen.
Ja, eine rauchende Schlange kommt auch vor.
Genau, in dem Buch. Die rauchende Schlange, die habe ich in meinem Manuskript drin gehabt, da ist alles in Ordnung, aber auf dem Titelbild, das er gemalt hat, war dann plötzlich ein rauchender Hund drauf. Da habe ich gesagt, Michael, in der Geschichte kommt kein rauchender Hund vor. Und dann sagt er ja, ach so, das ist ja blöd, aber ich finde, das sieht so schön aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreiben wir halt einen rauchenden Hund rein. Ja. Also so entsteht das dann.
Sieht sehr schön
geht's
aus.
Ein bisschen und, hin und her.
Eine Katze, die dem Hund Feuer gibt.
Ja, die Katze raucht nicht. Nee. Katzen sind nicht Raucher.
Ja, ist ein schönes Buch und liegt auch gut in der Hand. Riecht auch gut, ist für mich immer sehr wichtig.
Ja, das finde ich ja eben, also da bin ich noch ganz traditionell, das finde ich eben bei Büchern so wichtig, dass sie gut aussehen, dass sie sich gut anfühlen, dass man sie einfach gerne in die Hand nimmt. Ja. Und das ist das Schöne auch bei unserem Verlag, dem Kunstmann Verlag, dass wir einfach großen Wert darauf legen, dass man auch schöne Bücher macht. Bücher, die man gerne einfach physisch auch um sich hat. Nicht? Das ist was anderes, als wenn ich das auf dem Lesegerät lese. Nichts gegen diese Geräte, die sind auch sehr praktisch oder so. Aber bei Büchern bin ich doch ein bisschen altmodisch.
Das geht mir auch so. Ja, und außerdem, so ein Buch nimmt man immer wieder zur Hand. Und
ja, man kann so eine Geschichte natürlich auch ohne Bilder erzählen, also ohne gemalte Bilder. Das würde auch gehen. Das wäre ein kleines Büchlein. Aber durch diese Zusammenarbeit mit dem Michael, der eben wirklich ganz klassisch malt, der malt nicht mit Öl, sondern mit Acryl, aber es sind eigentlich sehr klassisch aussehende Bilder, also so fast altmeisterlich gemalt, ist in den Bildern eine ganz ähnliche Stimmung drin wie im Text. Und das potenziert sich dann nochmals. Mhm. Man hat also eigentlich das Gefühl, dass man beim Lesen haben soll, das hat man schon gleich, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Weil es entsteht schon durch das Titelbild und das zieht sich dann durch das Buch immer weiter. Weil die Bilder das nochmal auf einer anderen Ebene die Geschichte nochmal erzählen. Und das mag ich sehr.
Michael Sowa und Axel Hacke, eigentlich sind sie ja ein künstlerisches Traumpaar. Ne?
Ja, das ist auch ein bisschen so. Ja. Also man muss im Leben ja auch ein bisschen Glück haben mal. Und wir haben ziemlich viel Glück gehabt. Damals unsere Verlegerin hat uns zusammengebracht. Der Michael war damals schon vor 25 Jahren ein wirklich berühmter Maler. Und ich hätte, weiß nicht, was war ich, 35 oder so, hätte ich mich nicht getraut, den sowas zu fragen. Aber Antje Kunstmann hat das einfach gemacht und zu meinem großen Glück hat er dann auch sofort Ja gesagt. Und dieser kleine König, also das ist der kleine König Dezember, den wir damals gemacht haben, das ist ja so die Geschichte eines Erzählers, der einen kleinen König trifft, der hinterm Bücherregal lebt und der lebt in einer anderen Welt. Da wird man groß geboren und man wird immer kleiner und kleiner. Am Schluss weiß man nicht so genau, was ist, weil man ist einfach nicht mehr zu sehen. Und dieser kleine König, als er den dann malte, da sah der wirklich haargenau so aus, wie ich mir den vorgestellt hatte. Mhm. Und da habe ich sofort gewusst, hey, das ist eine große Sache hier, dass jemand das, was ich hier eigentlich so im Kopf hatte, genauso malt, wie ich es gerne habe. Das war großartig.
Kommen wir jetzt zu einem anderen künstlerischen Traumpaar, nämlich das ist Axel Hacke und Ursula Mauder. Ursula Mauder ist nämlich ihre Ehefrau und die ist Sängerin und sie sind auch zusammen unterwegs. Sie lesen, sie singt aus Das Beste aus meinem Liebesleben und da singt Ursula Mauder ein Lied von Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right. Ja, kein Wunder, dass Sie sich diese Musik ausgesucht haben, Herr Hacke.
Ja, ist ja immer ein Nobelpreisträger. Und,
und Ihre Frau singt.
Und meine Frau singt das und das ist ein sehr, sehr schöner Song. Den mag ich einfach sehr. Wir haben ihn auf dieser CD und immer, wenn wir zusammen mal auftreten, dann singt sie das auch. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. If you don't know by now. I said it ain't no use to sit and wonder why, baby. So I just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but you know I don't mind. You just kinda wasting my precious time. I don't think twice, and it's all right. Don't Think Twice, It's All Right von Bob Dylan sang Ursula Mauder. Axel Hacke, eine schöne, rauchige Stimme hat ihre Frau. Ja, ja, das finde ich auch wirklich großartig. Das ist eine sehr schöne Jazzstimme und das fand ich ein großes Glück, dass wir auch diese Hörbücher und CDs zusammen machen konnten. Und ich bin ja oft allein auf Tour mit meinen Lesungen. Und das war natürlich super, dass wir das auch mal eine Weile zusammen machen konnten. Ja. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir Kinder haben. Na, mittlerweile sind sie auch schon größer, aber damals, als wir das zusammen gemacht haben, waren sie eben noch kleiner. Und das war nicht so, dass wir da irgendwie wochenlange Touren zusammen machen konnten, weil irgendjemand muss ja auch daheim sein bei den Kindern. Aber einige Male hat es doch geklappt eben und natürlich super, wenn man zusammen unterwegs sein kann.
Ja, sie singt, er liest das Neueste aus meinem Liebesleben und diese Musik war von der CD The Love Diaries, die ihre Frau auch produziert hat. Gerade haben Sie es gesagt, zwei Kinder sind aus diesem Liebesleben hervorgegangen, inzwischen schon etwas größer. Wie alt sind Sie?
Ja, also der Sohn, der ist 20 jetzt schon und die Kleine ist 12.
Ja, also die ist dann schon noch ein Kind.
Ja,
dann
ja.
Haben Sie ja noch zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Beziehung.
Ja, genau. Also ich habe noch einen Sohn, der 31 ist und eine Tochter, die jetzt 32 schon bald wird demnächst. Ich habe auch schon ein Enkelkind.
Tatsächlich?
Also,
wie alt?
Ja, das ist gerade 3 Monate alt.
Ach also, ja, noch ganz frisch.
Ja, total, aber es ist großartig.
Herzlichen
also ich kann mich an den Gedanken, Großvater zu sein, habe ich mich am Anfang nicht so gewöhnen können, geht aber ganz schnell.
Ja, Axel Hacke ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, wenn ich das Alter ihrer Kinder höre, schon sehr lange verheiratet mit seiner jetzigen Frau Ursula Mauder, können sie ja schon bald Silberhochzeit feiern. Sie schreiben ja oder haben immer wieder auch geschrieben über das Liebesleben und das Beste aus ihrem Liebesleben. Was tun denn Sie beide, damit das so gut gelingt, damit die Liebe hält?
Also erstmal lieben wir uns, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist eine ganz gute Voraussetzung, wenn man sich ganz gerne hat. Ja. Und dann ist es natürlich auch schon, ich will nicht sagen Arbeit, das hört sich so doof an, aber
Beziehungsarbeit.
Das klingt so angestrengt. Ein Unsinn, aber man muss sich anstrengen, man muss sich bemühen, man muss offen miteinander sein, man muss viel miteinander reden, man muss Zeit füreinander haben, man muss füreinander da sein und einfach auch verstehen, dass man nicht immer zu wechseln kann, nicht immer nur arbeiten kann, sondern dass man wirklich einfach eine Beziehung eben ihre Zeit braucht.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei zwei berufstätigen Menschen, Sie als Schriftsteller, der ja auch häufig unterwegs ist, Sie als Sängerin, Drehbuchautorin und Journalistin ist sie auch. Wie nimmt man sich dann diese Zeit? Machen Sie eine Art Plan? Nächste Woche Dienstag um 20 Uhr, 2 Stunden oder so ähnlich?
Nö, so planende Leute sind wir nicht, aber ich achte einfach darauf. Ich achte darauf, dass ich zum Beispiel am Wochenende nicht arbeite, dass ich am Wochenende keine Lesungen habe, dass in den Ferien immer, dass ich auch da bin. Also das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass man sich die Zeit auch so einteilen kann, dass man zum Beispiel die Schulferien auch für die Familie einfach frei hält.
Ja.
Und dass man dann so immer auch innerhalb der Familie sich so die kleinen Freiräume nimmt zu zweit. Und das geht dann eigentlich ziemlich gut, wenn man es wichtig nimmt. Mhm. Das ist halt auch der Punkt. Es muss einem wichtig sein. Ja, ich kenne viele Beziehungen, wo ich das Gefühl habe, die sind daran gescheitert, auch ein bisschen, weil den Leuten die Beziehung irgendwo nicht wichtig genug war, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, so diesen beruflichen Termin, den mache ich jetzt mal nicht, weil mir was anderes wichtiger ist.
Es so selbstverständlich genommen haben.
Ja, genau. Es ist so, dass man sagt, naja, das ist ja eh da, verheiratet bin ich nun mal. Und so ist es nicht, ne? Man muss Zeit füreinander haben, denn ich merke das ja, wenn ich die ganze Woche weg war, meine Lesereisen gehen oft montags los und ich komme Freitag am Nachmittag zurück. Das dauert oft so ein bisschen, bis man sich wieder aneinander gewöhnt hat. Und man muss auch aufpassen, wenn man so viel allein ist, wie ich, immer im Hotel wohnt und so, dass man da nicht ein bisschen schrullig wird. Nicht?
Ja.
Das bleibt nicht aus, wenn man so lebt.
Ja, da müssen Sie sich nach niemandem richten, ne? Können so nach Ihrem.
Ja, ich muss mich nur noch meinen Termin da richten und abends, wenn man im Theater ist und liest und dann kommen da eine Menge Leute, die zahlen Eintritt dafür, die klatschen hinterher und freuen sich. Ja, wenn ich nach Hause komme, dann klatscht erstmal keiner. Darum muss man sich auch gewöhnen, dass da nicht sofort Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn man wieder in der Tür steht.
Ja, ja, gut, Sie haben ja so nicht angefangen. Sie haben ja als Journalist angefangen. Da hat ja zunächst auch mal keiner geklatscht. War das dann auch eine Umstellung für Sie, Herr Hacke, dann vor Publikum plötzlich zu stehen und diesen Applaus entgegenzunehmen?
Ja, das muss man erstmal lernen, natürlich. Das ist ja ein Prozess. Also ich habe 20 Jahre lang als Journalist, als Reporter bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und dann habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht. Ich habe selber gekündigt. Und das ist dann natürlich insofern interessant, als man ja auch, wenn man dann plötzlich nicht mehr so sehr Journalist ist, sondern Schriftsteller, dann ist man auch Gegenstand von Berichterstattung. Man lernt den Journalismus also aus einer anderen Sicht kennen, als nämlich als Objekt. Vorher ist man Subjekt, dann ist man Objekt. Und das kann ich eigentlich nur jedem Journalisten mal empfehlen. Ich finde sogar, das sollte zur journalistischen Ausbildung gehören, dass man lernt, wie ist das eigentlich, wenn über mich geschrieben wird? Wie verletzbar wird man da plötzlich? Ja. Wie wehrlos ist man da auch? Ja, das wissen viele Journalisten, glaube ich, gar nicht, was sie da im Einzelfall auch anrichten können mit mancher Gedankenlosigkeit, mancher Achtlosigkeit. Und deswegen fände ich das eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich habe da als Journalist nicht so viel drüber nachgedacht wie später, als ich gemerkt habe, hey, das ist ja plötzlich eine ganz andere Situation.
Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, nur es kann nicht jeder Journalist so gute und schöne Bücher schreiben wie Sie, Herr Hacke, sodass über einen
berichtet
wird.
Aber ich finde, man, eine Journalistenschule oder so sollte das eigentlich schon dazu
Teil der
gehören,
Ausbildung
dass,
sein.
Dass man da sagt, so ihr zwei, ihr porträtiert euch jetzt mal gegenseitig und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ja. Das fände ich eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, so eine gewisse Empathie dem anderen
gegenüber. Ja, also als ich Reporter war noch, ich habe sehr viel auch über Leute geschrieben in meinen Reportagen, die nicht Politiker waren, die nicht täglich mit Journalisten zu tun hatten, die dann manchmal am Anfang sehr, sehr vorsichtig sind mit dem, was sie sagen und später aber sich dann doch öffnen und so. Und ich habe das immer als Vertrauensvorschuss begriffen, dass jemand so offen mit mir redet. Politiker sind natürlich sehr viel abgebrühter oder auch Schauspieler, alle Leute, die mit Medien ständig zu tun haben,
ja, die Profis,
die werden
halt
irgendwann ausgekocht und abgebrüht und wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Andere, normale Menschen sind da sehr viel ungeschützter und da muss man natürlich vorsichtig damit umgehen. Und das Gefühl habe ich oft eben nicht, dass
andere Journalisten das machen.
Ja, habe ich jedenfalls auch so erfahren manchmal, ja.
Axel Hacke ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Kolumnist und Schriftsteller in erster Linie, geboren in Braunschweig, 60 Jahre alt. Beim Übertritt zu den 60ern, Herr Hacke, hat sich da was verändert, so in Ihrem Innersten?
Also das muss man ganz klar sagen. Also erstmal war der 60. Geburtstag an sich war eine Riesenfreude, weil ich einfach sehr viel Zuwendung erfahren habe. Also es sind sehr viele, mein Verlag hat so ein großes Fest für mich gemacht, da sind unheimlich viele Leute gekommen. Christian Ude, der frühere Münchner Oberbürgermeister, hat da eine Rede gehalten und also ganz viele andere auch noch. Das war sehr, sehr schön. Meine Frau hatte so einen Überraschungsbesuch aller unserer Kinder organisiert. Also ich ging einfach in so ein Café rein und setzte mich an irgendeinen Tisch und merkte gar nicht, dass am Nebentisch saßen lauter junge Leute. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich winkten die alle so rüber. Und dann habe ich gemerkt, das sind alles meine Kinder.
Das war jetzt kein Traum, keine Geschichte.
Das war einfach die Wahrheit. Ich habe so wenig damit gerechnet, dass ich einfach meine eigenen Kinder zunächst mal nicht wahrgenommen habe. Das war ganz, ganz toll. Die waren von überall her gekommen. Es war großartig. Aber es ist natürlich, der 60. Geburtstag ist schon etwas härter als der 50. oder so, weil man doch das Gefühl hat, so ja, um einen herum gibt es dann auch schon Leute, die werden pensioniert, die gehen in Ruhestand, die arbeiten nicht mehr und mancher ist vielleicht auch nicht mehr ganz gesund. Also das ist so ein Punkt, wo man anfängt zum ersten Mal zu rechnen, nicht? Was habe ich eigentlich noch so für Zeit zur Verfügung, wenn es gut geht? Und das ist eine gewaltige Umstellung.
Ist ja auch so latent auch Thema Ihres aktuellen Buches, die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Also so Lebenssinn, Nachdenken über das Leben, wie viel Zeit bleibt mir noch, wie fülle ich diese Zeit aus, warum gibt es überhaupt den Tod?
Ja, wie gehe ich damit um, dass es ihn gibt? Nicht? Also meine Eltern sind schon recht früh gestorben, schon lange nicht mehr am Leben. Und das ist natürlich auch sowas, dass ich weiß, meine Mutter ist mit 71 gestorben, mein Vater mit 74. Also da vergleicht man ja plötzlich und fängt an so zu überlegen. Und das merkt man vielleicht so im Buch auch ein bisschen an. Macht ja auch nichts, ist ja gut so.
Ja. Welche Schlüsse haben Sie für sich persönlich daraus gezogen?
Naja, so ganz richtig weit bin ich noch nicht da mit vielem, aber natürlich, man lernt seine Zeit vielleicht auch ein bisschen besser zu nutzen, nicht? Und ein bisschen mehr darauf zu achten, was mache ich nicht, was lasse ich lieber bleiben, auch mal zu sagen, so, mir ist jetzt was anderes gerade wichtiger. Man wird auch ein bisschen selbstbewusster da in der Hinsicht, wenn man sagt, hör mal, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich muss nicht mehr jeden Quatsch mitmachen, mit dem jemand zu mir kommt, und auch ein bisschen selbstbewusster in der Hinsicht, dass man wirklich das Gefühl hat, ich habe vielleicht auch zu dem und dem tatsächlich was zu sagen. Das kann ich mir erlauben in meinem Alter. Und auf der anderen Seite möchte man ja nicht hier als älterer Herr rumlaufen. Und ich versuche auch eigentlich meine Zeit mehr mit jüngeren Leuten auch zu verbringen. Ich bin gern mit jüngeren Leuten zusammen, auch mit meinen Kindern und deren Freunden. Das finde ich sehr viel interessanter, als sich mit älteren Leuten dauernd über irgendwelche Gebrechlichkeiten zu unterhalten. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist furchtbar.
Ja, wahrscheinlich hilft ja auch, unabhängig was es ist, ob beim Eintritt in die 60er Jahre oder im Beruf über die Dinge, die sie schreiben sowieso, oder die Beziehung, der Humor.
Humor hilft immer. Man muss ihn nur haben und man muss ihn auch zu nutzen wissen. Nicht? Das finde ich ein Segen, dass
Woher haben Sie ihn? Wenn jemand den hat.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also für mich ist ja Humor irgendwie, man muss ja erstmal über den Begriff ein bisschen reden.
Ja,
nicht?
Was
Weil
ist das
die
für
Leute
Sie?
Verstehen ja unter Humor oft, also wenn einer hier sitzt und ständig Witze erzählt, dann gilt der als humorvoll. Das ist nicht mein Empfinden, sondern ich finde, Humor heißt nicht lustig sein. Das lustig sein kann ja auch was wahnsinnig Leeres und Schales haben. Ich finde, guter Humor muss auch mit den Problemen, mit der Schwere des Lebens zu tun haben. Und man muss ein bisschen vielleicht auch spüren, dass er dem Schweren, das es im Leben nun mal gibt, auch ein bisschen abgewonnen wurde. Dass es eine Verarbeitungs- und Bearbeitungsmethode dafür ist. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Geschichten von Loriot, die Sketche von Loriot. Wenn man die mal aller witzigen Elemente entkleidet, dann sind das furchtbar traurige Geschichten, furchtbar traurige Gestalten, die sich nicht verstehen, die sich nichts zu sagen haben, die aneinander vorbeireden. Das heißt, aus alledem könnte man auch ein äußerst schwermütiges Stück machen immer. Man könnte eine Tragödie draus machen, aber er hat den anderen Weg gewählt. Er hat eine Komödie draus gemacht. Man kann über die Dinge dann lachen. Und das ist auch ein Weg, den ich versuche zu gehen.
Ja, den gehen Sie auch, ob in Ihren Kolumnen oder in Ihren Büchern, Herr Hacker, auch in dem aktuellen Buch, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Und das sind so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Spaziergänge mit Gott. Der Mann, den Sie da als Gott identifizieren. Oder er kommt zu Ihnen nach Hause, klingelt, und er stößt Sie dann wieder auf irgendwas. Also beispielsweise, ich sage jetzt Sie, es ist ja der Protagonist, aber ich glaube, er ist Ihnen aber verdammt
doch,
ähnlich.
Doch, das geht schon in die Richtung.
Ja, und da fragen Sie Gott jetzt sinngemäß, und das soll ich jetzt glauben? Oder an dich soll ich jetzt glauben? Und Gott sagt, nein, du sollst nicht an mich glauben. Ich glaube ja noch nicht mal an mich selbst. Also das ist,
ja, er hat
das
halt
hat mich
auch
total berührt, diese Szene.
Er zweifelt eben auch an sich selber und er ist nicht, hat nicht dieses Blindglaubende, und das soll eben der Erzähler auch nicht haben, sondern er sagt ihm, wir erleben hier zusammen eine Geschichte. Ich bin hier und wir begegnen uns und wir erleben was zusammen, und das ist das, was zählt, das ist das, worauf es ankommt.
Ja.
So wie du mich im Rahmen dieser Geschichte kennenlernst, so soll es sein, und das ist das, was dich beschäftigen sollte. Nicht irgendein Glaube an irgendwas, das du nicht gesehen hast.
Oder die Vorstellung, die du dir von mir machst.
Ja, er sagt ja eben, die meisten Leute machen sich eine Vorstellung von Gott und sprechen auch mit Gott, aber sie reden da natürlich eigentlich mit sich selber.
Mhm.
Also sie reden mit einer Vorstellung, die sie sich selbst gemacht haben von Gott. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand das so möchte, dann ist es ja seine Sache. Meine Sache ist eben diese Geschichte hier.
Wie halten Sie es denn privat mit Gott, mit der Religion, mit der Kirche, Herr Hacke?
Ich halte es so, wie ich es in dem Buch erzählt habe. Die Kirche ist nicht meine Sache, ich gehöre keiner Kirche an.
Mhm.
Ich glaube allerdings, ja, dass der Glaube an ein irgendetwas, was uns geschaffen hat, was über uns steht, was dafür gesorgt hat, dass wir hier sind in dieser Form, das ist dem Menschen eigentlich eingepflanzt. Ich glaube, er kann gar nicht anders, als sich da irgendwelche Vorstellungen zu machen. Anders kann er mit der Welt gar nicht umgehen. Also selbst wenn man berühmte Physiker fragt, die für alles irgendeine Erklärung haben, wie es zum Urknall gekommen ist und was danach geschehen ist. Auch die fragt man ja immer wieder so, und was ist nun hinterm Urknall sozusagen? Und dann kriegt man auch von Nobelpreisträgern in der Physik häufig so eine Antwort, dass sie sagen, ja, da muss noch irgendwas sein, was wir nicht erklären können. Einer hat sogar mal gesagt, so eigentlich die gleiche Geschichte, wie ich sie im Buch geschrieben habe. Er stellt sich den Schöpfer tatsächlich als so eine Art Künstler vor, der irgendeine tolle Idee hatte und das irgendwie mit großem Karacho dann ins Werk gesetzt hat.
Naja, in Ihrer Geschichte, Herr Hacker, hat Gott ja immerhin einige Jahre gebraucht, bevor er sich dazu entschlossen hat, den Urknall auszulösen, beziehungsweise, wie Sie schreiben, zu urknallen.
Ja, ja, er hat ja auch ein bisschen rumexperimentiert vorher. Ja. Er hat so andere Welten geschaffen. Er macht dann ja plötzlich so Schubladen auf, wo gar keine Schubladen sind, und dann macht er an so einer Hauswand eine Schublade auf und darin sitzt so ein einsamer Mann allein an einem Schreibtisch. Eigentlich eine sehr traurige Szene. Und da sagt er eben, ja, das war so ein Experiment, das ich mal gemacht habe. Ich habe nur eine Welt geschaffen, die besteht nur daraus, dass ein Mann an einem Schreibtisch sitzt.
Mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, ja, es sitzen sehr viele Männer auf der Welt einsam an einem Schreibtisch und auch in einer Schublade, weil andere sie im übertragenen Sinne in diese Schublade hineinstecken.
Das ist auch das, was ich vor Augen hatte. Ich hatte da natürlich schon bestimmte Menschen vor Augen, die ich kenne. Menschen, die nicht raus können aus ihrer kleinen Schubladenwelt. Und das ist ja auch so, dass er versucht, den ja zu berühren in seiner Schublade. In dem Moment, wo er mit dem Finger ihn versucht zu berühren, verschwindet er.
Und
wo
die Schublade gibt ihm auch Schutz da.
Ja, wo er den Finger wieder zurückzieht, da ist er wieder da. Also es sind so Menschen, die man nicht fassen kann, die man nicht berühren kann. Die verschwinden, wenn man ihnen versucht, näher zu kommen. Und das ist das eben, was ich an dieser Szene so traurig finde. Also wenn ich die vorlese, am Anfang lachen die Leute immer noch, weil sie denken, ja, ist doch lustig, ein Mann in einer Schublade. Und wenn sich die Szene dann weiterentwickelt, dann merkt man, wie es plötzlich ganz still wird, weil die Leute natürlich merken, hey, da ist was ganz Trauriges, nicht?
Und in diese Stelle hinein käme jetzt bei uns Ihre nächste Wunschmusik. Und zwar, die kommt von Zucchero, Senza una Donna. Wir fahren oft nach Italien, haben Sie mir geschrieben, da gehört so ein Song dazu.
Ja, das ist eben so dieses Gefühl, wenn man, ich wohne in München und wir fahren sicher mindestens zweimal im Jahr nach Italien. Wenn man über den Brenner fährt und dann runter nach Norditalien fährt, dann ist so ein schöner Song von Zucchero, wenn man ihn vielleicht gar nicht unbedingt hört, aber man hat es irgendwie im Herzen. Und das gehört, das ist ganz schön.
Sprechen Sie auch Italienisch?
Also ich kann mich verständlich machen und ich komme schon klar, sagen wir mal so. Meine Frau spricht sehr viel besser Italienisch, die spricht richtig gut Italienisch. Sie war in Italien immer sehr viel öfter als ich, sehr viel länger und hat auch dort Italienisch gelernt. Und wir haben auch ein kleines Haus in Italien, also da muss man auch den Alltag irgendwie bewältigen. Man muss mit Handwerkern, mit den Freunden reden, die man auch mittlerweile da hat. Und das kann sie sehr viel besser als ich.
Senza una donna. Senza una donna, ein Wunsch von Axel Hacke, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und in dieser Musik haben Sie mir auch geschrieben, in einer Mail zur Wunschmusik, da befindet sich ein sogenannter Wumbabar.
Ja, das stimmt, das ist ein Beispiel dafür, denn wenn man das Lied hört, es heißt Senza una donna, also ohne
eine Frau.
Aber man kann sehr gut hören, Senza Madonna, also ohne Madonna. Und es ist so ein Beispiel dafür, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, mit diesem Thema missverstandene Liedtexte, und das ist ein ganz, ganz lustiges, wenn auch nicht besonders großartiges Beispiel dafür.
Ja, das war ein richtiger Knaller, dieses Buch, Der weiße Neger Wumbaba, das kleine Handbuch des Verhörens, und da entlarven sie so widersprüchliche und witzige Missverständnisse beim Liedtexten. Und auch ein Buch, ich glaube, es gibt schon drei Überarbeitungen oder drei Folgen.
Es gibt drei Bände. Drei Bände dazu, ja.
Wo die Leser auch mitgeholfen haben und etliche Beispiele ihnen geliefert haben.
Ja, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Denn das fing an damit, dass ich eine Kolumne im Magazin der Süddeutschen darüber geschrieben habe. Da habe ich so geschrieben, meine Frau singt im Flur ein Lied. Ich komme dazu, ich stimme ein, wir singen gemeinsam und stellen irgendwann fest, wir singen unterschiedliche Texte.
Ja.
Und beide Texte sind auch noch falsch. Und dann bin ich der Sache nachgegangen und habe den richtigen Text rauszufinden versucht, und diese Geschichte habe ich einfach in der Kolumne erzählt. Also es ging um einen Song von Hot Chocolate, das ist alles lange her, Chocolate, und ich habe gesungen I Believe in Malcolm, also ich glaube an Malcolm, sie hat gesungen I Believe in Knuckles, also ich glaube an Knöchel, und in Wirklichkeit heißt es I Believe in Miracles, aber wenn man den Song hört, ist es wirklich sehr schwer zu verstehen, weil dieses Miracles enorm verknappt, also es ist ein sehr oft missverstandenes Lied, und das war eben auch der Inhalt vieler Leserbriefe. Ich bekam dann sehr, sehr viele Leserbriefe, die mir schrieben, also es ist uns auch schon passiert, wir haben auch schon mal einen Song missverstanden, und sie haben mir sehr schöne Beispiele dazu geschickt, und die waren so lustig, dass ich daraus wieder eine neue Kolumne gemacht habe. Da kam dann wieder Post. Habe ich wieder eine Kolumne daraus gemacht, wieder so. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Thema ist viel zu groß für diese Kolumne. Weil ich war da irgendwie so einem unentdeckten Volksphänomen auf die Spur gekommen. In Deutschland wird eigentlich nie ein Liedtext richtig verstanden. Die Leute verstehen immer alles falsch. Und über diese Art von Missverständnis habe ich dann eben diesen ersten Band, Der weiße Neger Wumbaba, gemacht. Und das ist tatsächlich eines meiner erfolgreichsten Bücher dann geworden. Und wir haben dann noch zwei andere Bände dazu gemacht zu diesem Thema, weil das hörte nicht auf. Das hört bis heute nicht auf.
Der Wumbaba entstammt ja aus dem Lied von
Matthias Claudius.
Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen.
Ja, da heißt es am Ende der ersten Strophe, der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Und da hat jemand verstanden, und aus den Wiesen steiget der weiße Neger Wumbaba. Und das ist sehr populär geworden, weil dieses Lied auch jeder Deutsche kennt. Das ist so ein inniges Abendlied, das Lieblingslied, übrigens auch von Helmut Schmidt. Es wurde sogar bei seiner Trauerfeier gesungen. Ich weiß nicht, in welcher Version es gesungen wurde.
Aber
es
wurde nicht wunderbar gesungen.
Ja, weiß ich nicht. Das würde ich gar nicht mal ausschließen. Ich habe ja einer meiner besten Freunde, der Giovanni Di Lorenzo, der ist ja Chefredakteur der Zeit und hat ja ständig mit Helmut Schmidt als Herausgeber der Zeit zu tun gehabt. Die haben ja auch Bücher zusammen gemacht und Interviews
und sowas. Eine Zigarette mit Helmut Schmidt.
Genau. Und Giovanni hat mich auch mal gebeten, dieses Buch für Helmut Schmidt zu signieren, was ich natürlich großartig fand, dass ich ein Buch für Helmut Schmidt signiere, und hat es ihm dann geschenkt, was ihn auch sehr gefreut hat.
Ja, und diese Wumbabas, Herr Hacke, sagten Sie ja eben, die hören bis heute nicht auf. Sagen Sie mir doch mal, was ein Welchlein ist.
Ja, das Welchlein, das kommt aus dem berühmten Lied Alle Vöglein sind schon da, von Hoffmann von Fallersleben, der Dichter auch unserer Nationalhymne. Und dieses Lied, Alle Vöglein sind schon da, das hat so ein bisschen eine Geschichte. Denn wir haben in Bayern so eine Vogelzählung immer im Winter, die Stunde der Wintervögel. Die Leute werden also aufgefordert, sollen eine Stunde lang alle Vögel zählen, die sie sehen. Und bevor diese Vogelzählung stattfand, habe ich eine Geschichte geschrieben. Und da habe ich eben erzählt, ein Leser hatte mir geschrieben, seine Frau versteht immer dieses Lied, Alle Vöglein sind schon da, an einer bestimmten Stelle immer falsch. Nämlich da, wo es heißt, welch ein Singen, Musizieren. Also ein Ausruf. Singen, Musizieren, großgeschrieben, Komma dazwischen, Ausrufezeichen dahinter. Welch ein Singen, Musizieren, da hat sie immer verstanden, welchlein Singen, Musizieren. Also Singen und Musizieren ist klein geschrieben, Komma dazwischen, Punkt dahinter. Hat sich kleine, bunte, gefiederte Welchlein vorgestellt, die singen und musizieren. Solche Leute gibt's. Das sind dann nicht die schlechtesten. Und das habe ich erzählt, diese Geschichte. Und nun geht das noch weiter, denn diese Kolumne erschien, die Vogelzählung fand statt. Und 3 Wochen danach bekomme ich dann Post vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern, der mir das Ergebnis dieser Vogelzählung schickte. Mhm. Auf Platz 1 war also der Spatz, der ist ja immer auf Platz 1, dann die Kohlmeise und 50 die Ringeltaube oder so. Und dann auf Platz 105 ein Wälchlein.
Immerhin.
So war das also, das Wälchlein. Irgendjemand hat das also da reingeschrieben in seinen Beobachtungsbogen.
Und
das so
war
ist
nicht
das.
Sie.
Nein, das war nicht ich. Ich habe nicht mitgemacht. Aber das fand ich so nett, dass sozusagen aus meiner Kolumne heraus das Wälchlein in die Welt kommt. Sozusagen. Und das hat ja nun was wirklich Schöpferisches. Und dass die Kolumne so was Weltveränderndes hat, das nämlich aus dem, was ich schreibe, dann etwas auch tatsächlich in die Welt kommt. Ich stelle mir immer vor, wie dieses Wälchlein da aussieht. Das finde ich sehr schön. Das habe ich nicht erfunden, die Geschichte, sondern jeder kann im Internet die Ergebnisse der Vogelzählung 2014 nachschauen und dann wird er auf Platz 105 das Wälchlein finden.
Und so sind ganz viele Kolumnen von Axel Hacke in die Welt gekommen. Also weit über 1000 sind es. Wissen Sie überhaupt selbst genau, wie viele es sind?
Also so genau zähle ich es nicht mehr mit, aber wir haben im vergangenen Jahr, also 2015, erschien im März das Kolumnistische Manifest, also nicht das Kommunistische, sondern das Kolumnistische Manifest. Und das waren die besten von 1001 Kolumnen. Also damals im März ungefähr war die 1000. Kolumne erschienen. So, wenn man jetzt bis heute weiterrechnet, dann sind es natürlich jetzt schon wieder mehr als 1100 Kolumnen, die da im Magazin der Süddeutschen erschienen sind.
Nach welchen Kriterien haben Sie die denn damals ausgewählt?
Gefühl, einfach Gefühl. Das hat keine Systematik oder so, sondern das ist ganz assoziativ zusammengesetzt, das
Muss
Buch.
Es auch gar nicht haben. Es ist für jeden was dabei. Ich habe es schon etliche Male verschenkt, kommt immer wieder gut an. Axel Hacke, Autor des Kolumnistischen Manifestes, ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und hat auch sein aktuelles Buch mitgebracht, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Da merkt man es mal wieder, wie Sie schreiben, Herr Hacke, so etwas so en passant, was so leicht daherkommt. Wie schwer ist es, so leicht zu schreiben?
Naja, man entwickelt es natürlich. Am Anfang, als ich so angefangen habe, war das nicht so leicht, dass man diesen Ton überhaupt erstmal entwickelt. Ich glaube, heute kann ich gar nicht mehr anders.
So den eigenen Ton auch halt so. Zu entwickeln.
Ja, also man muss ein Autor natürlich irgendwie hinkriegen. Also ich glaube, dass wenn man als Autor irgendwas schaffen will, dann gehört das zu den wichtigsten Dingen überhaupt, den eigenen Ton zu finden, in dem man Geschichten erzählt. Der muss erkennbar sein. Die Leute müssen auch eigentlich, wenn sie gar nicht wissen, wer das geschrieben hat, müssen sie eigentlich trotzdem das nach ein paar Sätzen irgendwie spüren. Das muss fast irgendwie auch parodierbar sein oder sowas. Das muss etwas Charakteristisches haben. Ja. Und das ist natürlich etwas, was seine Zeit braucht.
Und Mutterwitz.
Ja, das hat man irgendwie. Also es gibt auch Leute, die überhaupt keinen Humor haben. Das ist ja ganz schrecklich. Haben wir ganz viele im Augenblick sogar in der Welt. Leute, die völlig humorlos sind, sind mir immer außerordentlich verdächtig.
Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Aber eines möchte ich noch von Ihnen wissen. In der Geschichte, die Tage, die ich mit Gott verbrachte, da treffen Sie mit Gott irgendwann auf das große Egal. Das hat mich irritiert. Warum gibt es dieses große Egal scheinbar im Leben eines jeden? Was ist das?
Also in dem Fall kommen Sie in so einen alten Lokschuppen rein und an der Wand ist so ein 10 Meter hohes seesternartiges Gebilde mit so einer dicken pulsierenden Haut und das sagt immer in unregelmäßigen Abständen egal, egal. Und da sagt der Gott eben zu ihm, hier sind wir am Zentrum der Welt. Es ist egal, ob es uns beide jetzt hier gibt. Es kann im nächsten Moment schon anders sein. Es ist gleichgültig, auch wenn ein Mord passiert, irgendwas Furchtbares. Die Welt geht trotzdem weiter. Also es gibt im Kern der Welt eine große Gleichgültigkeit dem Einzelnen gegenüber. Mhm. Und mit dieser Gleichgültigkeit muss man ja erstmal fertig werden. Die kann einen herausfordern. Da kann man in tiefe Traurigkeit ausbrechen, wenn man darüber nachdenkt. Aber es lässt einen nicht irgendwie kalt, sondern es fordert einen, diese Erkenntnis.
Ja, wobei ja die Welt, die ja schon lange, lange, lange vor dem Menschen da war, der kann das ja im Grunde auch egal sein, denn die Welt kommt ja auch ganz gut ohne uns zurecht.
Ne? So ist es eben. Und damit muss man ja als Mensch erstmal fertig werden, dass die Welt auch ohne uns zurechtkommt. Nicht? Wenn sie im nächsten Moment tot umfallen, die Welt geht weiter. Ja, das ist in jedem Fall sehr traurig, aber es ist eine Tatsache. Und mit dieser den Einzelnen natürlich auch kränkenden Tatsache, der muss man sich irgendwie stellen als Mensch. Und
wie
darum
haben Sie
geht's
sich dieser Tatsache gestellt?
Naja, der Erzähler kriegt ja erstmal einen Wutanfall. Der zückt sein Taschenmesser und beginnt auf dieses Egal einzustechen. das Messer kommt wieder raus aus dem Egal und es ist nichts zu sehen.
Ist halt egal.
Und dann sagt ihm Gott, ja, das ist der Punkt eben, nicht? Du musst dich dazu irgendwie stellen zu der Sache. Mhm. Seine Reaktion ist dann, er stürzt nämlich auf das große Egal zu und kitzelt es durch.
Okay, dann nehme ich mal an, Axel Hacke wird dieses große Egal für sich persönlich noch ganz oft durchkitzeln in Form von Kolumnen, die jede Woche erscheinen im Magazin der Süddeutschen Zeitung freitags. Ja, und in ein paar Büchlein, die noch folgen werden in den nächsten Jahren.
Hoffentlich, ich versuch's.
Axel Hacke war mein Doppelkopfpartner bei HR2 Kultur und er ist schon eine Zeit lang auf Lesereise mit dem neuen Buch Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, in Hessen im März, in Frankfurt und im April in Fulda. Und wer schon mal vorhören will, der kann das trotzdem tun. Per Hörbuch, Die Tage, die ich mit Gott verbrachte und im Buch mit Bildern von Michael Sova. Erschienen im Kunstmann Verlag München. So, das waren jetzt ganz viele Infos, kann man aber auch nochmal auf der Internetseite von HR2 nachlesen. Mein Name ist Karin Röder und noch einen Musikwunsch haben Sie frei, Herr Hacke. Das wäre Shania Twain.
Ja, genau. Das finde ich einen wunderbaren Song, weil das ist so eine Frau, die so ganz selbstbewusst einfach die Männer an sich vorbeiziehen lässt. Und wie sie sich so aufplustern und groß machen. Und sie sagt immer, beeindruckt mich nicht, beeindruckt mich nicht. Und solche Frauen mag ich.
Vielen Dank, Axel Hacke.
Danke, ich danke Ihnen auch sehr.
They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all.